Deutschlandfunk Kultur. Mic Drop.
Ich bin Azadeh Peshman, Journalistin.
Ja, apropos Hate, kriegt ihr auch ziemlich viel ab, das Dislike-Video von euch.
Ja, ich muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt mittlerweile auch haten eigentlich.
Lösch dich.
Und Spoken-Word-Künstlerin.
Next up, snap your fingers for Azadeh!
Und das hier ist der Podcast Mic Drop. Ein Podcast über Spoken Word in Deutschland.
Mic Drop ist, wenn man was Krasses in Worte gefasst hat und so voll auf den Punkt gebracht hat und damit alle anderen mundtot gemacht hat sozusagen. Und dann hast du so einen Mic Drop kreiert.
Mic Drop, heute mit Tamir Tesfu, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, warum Humor auch bei schwierigen Themen auf die Bühne gehört und warum er von dem Glücksimperativ nicht allzu viel hält. Auf der Bühne klingt Tamir Tesfu so.
Aus Berlin für Sie, Tamir Tesfu, Applaus!
Ich komme aus Berlin, das ist richtig, was ich da sehr gerne mache. Ich würde es fast als Hobby bezeichnen, ist U-Bahn fahren. U-Bahn fahren ist super, vor allem wenn man gerade wie ich kein Internet hat, dann kann man da einfach Leute angucken. Der Vorteil ist, dass man Leute angucken kann, aber nicht mit ihnen reden muss, wenn man nicht möchte. Das finde ich sehr gut. Das Problem ist nur, dass das nicht immer funktioniert. Dann passieren Dinge wie, dass ich angetippt werde ist das Wort. Und dann passiert das. Entschuldigung, dürfte ich mal was fragen? Nein. Okay, cool. Wo kommen Sie her? Wedding, kennen Sie hier, Nordosten, Berlin, Arbeiterviertel, dies, das, ja, nein. Da wohnen Sie, aber sind bestimmt zugezogen, oder? Also wo sind Sie aufgewachsen? Ja, also aufgewachsen bin ich in Augsburg, das ist in Bayern, Puppenkiste, kennen Sie, ja, Bayern. Aber geboren, sind bestimmt woanders geboren, oder? Geboren sind Sie aber nicht da, oder? Geboren bin ich in Dortmund. Kennen Sie Smog? Fußball? Smog? Und wenn die Person dann die Antwort erhält, die sie von Anfang an eigentlich zu hören gehofft hatte, dann heißt es: Aha! Afrika! Ja. Ist doch dieses Land, das von König Bob Marley regiert wird, ne? Dieses Land, wo alle Ebola-AIDS haben! Ich weiß, man sieht es mir jetzt nicht an, aber meine Eltern kommen aus Afrika. Doch. Und doch weiß ich selbst nicht viel mehr über diese 54 Länder, von denen ich zwei Drittel der Namen nicht kenne und vom dritten Drittel nicht, wo sie liegen. Aber zum Glück habe ich immer meinen imaginären Atlas dabei. Al-Jazair, Seychelles, Assumel, Assudan, Masr, Southern Sudan, Cabo Verde, Burundi, Ruanda, Sierra Leone, Djibouti, Uganda, Burkina Faso, Legbobena, Botswana, Mauritania, Yamhuriyar, Niyar, Ethiopia, Libya, Liberia, Eritrea, Côte d'Ivoire, Tanzania, Nigeria, Madagascar, Maurice, Mozambik, Kenya, Südafrika, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau-Saint-Tomé, Angola, le Sénégal, Cameroun, Comoros, Lesotho, Tunis, Centrafrique, Mbousso, Eswatini, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Mali, le Togo, Malawi, Gambia, Zambia, Zimbabwe, Ghana, Namibia, Tchad.
Nach dem Alter darf ich ja nicht fragen, darüber willst du ja nicht reden, das hast du ja schon gesagt. Aber ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ich rausgefunden habe. Und zwar Poetry Slammer, Spoken Word Künstler, Lyric Guerriero, Sprechlyriker, Autor, Dichter, MC, Slam-Poet. Bist du all das, was ich gerade aufgezählt habe? Legst du Wert auf eine ganz bestimmte Bezeichnung?
Das müssen andere entscheiden, ob ich das alles bin, aber ich bezeichne mich selbst als Autor. Das tut's, damit ist eigentlich alles gesagt. Also ich schreibe halt, ne? Und ob man das jetzt als Lyrik bezeichnen möchte oder als Slam-Poetry, ist jedem und jeder selbst überlassen.
Würdest du diese Unterscheidung vornehmen zwischen Slam-Poetry und Spoken Word zum Beispiel?
Nee, würde ich nicht.
Ist das für dich beides das Gleiche?
Naja, also es geht bei beidem um Texte. Also das Setting ist bisweilen unterschiedlich. Also man findet auch auf Slam-Bühnen Spoken-Word-Texte. Man findet alles, was so das Schreiben, zumindest in der kurzen Zeit, die man hat, ne, also die ganzen kurzen Formen, sind da eigentlich vertreten. Also du hast da Kurzgeschichten, du hast da ganz klassische Gedichte, du hast da Kabarett, ne? Und für mich ist halt die Sache, Slam Poetry existiert für mich gar nicht in der Form. Poetry Slam keine Gattung ist, sondern eine Plattform, ne? Also ein Veranstaltungsformat, wo theoretisch zumindest alles stattfinden kann.
Und praktisch?
Praktisch ist es natürlich schon so, dass sich bestimmte Strömungen herausbilden, dass es Dinge gibt, die besser funktionieren, die schlechter funktionieren. Das schlägt sich natürlich nieder. So, und dann muss man sich auch die Zusammensetzung sowohl der Menschen auf der Bühne als auch im Publikum angucken. Die Slam-Szene ist schon sehr weiß und sehr männlich dominiert und bildungsbürgerlich. Und das Publikum ist eben auch eher studentisch.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Woran liegt das, meinst du, dass gerade in der, ja, in dieser Slam-Poetry-Szene, dass das da so doch sehr einheitlich ist? Oder zumindest, ich weiß ja gar nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ich kann da auch nur über Deutschland sprechen, aber so kommt mir das auf jeden Fall vor.
Naja, es ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn man so möchte. Also es ist dieselbe Hegemonie, die wir auch in allen anderen Lebensbereichen finden, würde ich jetzt mal behaupten. In den USA ist Poetry Slam immer noch ein eher undergroundigeres Ding. Also in Deutschland ist es ja sowas von einem Mainstream angekommen, ne? Also wenn selbst bei Jan Böhmermann Witze darüber gemacht werden, weißt du, und Sarah Kuttner hatte da ihre Slam-Tour vor Jahren schon, dann ist Julia Engelmann viral gegangen. Also
gerade Julia Engelmann hat, glaube ich, ziemlich hohe Wellen geschlagen und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht so ganz verstanden habe, warum. Hast du da eine Erklärung?
Es fügt sich sehr gut in diesen Glücksimperativ ein. Vielleicht hängt das damit zusammen. Also das ist...
Was ist der Glücksimperativ?
Naja, nutze dein Leben, sei glücklich, richte es dir schön ein in dieser Gesellschaft. Was schon eine relativ privilegierte Situation voraussetzt, wie ich finde. Und ja, also das ist auch Teil der kulturellen Hegemonie.
Was mich vor allem auch interessieren würde, wäre, Poetry Slam findet in einem ziemlich bürgerlichen Milieu statt.
Ja.
Kannst du das so ein bisschen, kannst du das beschreiben, wie sich das äußert?
Zeigt sich vielleicht bei den Themen. So, die sind sehr, sehr studentisch, sehr, man ist links-grün. So, das findet man gut. Es gibt Texte über WGs, sehr oft zum Beispiel. Und also es ist nicht so, als würde es da nicht auch politisch zugehen. Das schon, aber es ist halt in der Regel ziemlich affirmativ. Also es ist nichts, was das Publikum großartig herausfordert. Man sitzt dann da und hört dann die Meinungen, die man sowieso gut findet und klatscht und fühlt sich dann gut. Also vielleicht hat das auch eine Ventilwirkung, ich weiß es nicht.
Inwiefern hat das eine Ventilwirkung? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
Es gibt so ein Politikverständnis, das sich auf der Gesinnung ausruht, das relativ verbreitet ist, wo es darum geht, die richtige Meinung zu haben, nicht? Und wenn man die richtige Meinung hat, dann gehört man zu den Guten. Das ist auch so ein sehr moralisches Verständnis von Politik, das sich gar nicht beschäftigen möchte mit den Verhältnissen, mit Fragen, die das Zusammenleben als solches in der Gesellschaft berühren, ne? Und dann kauft man halt Fairtrade ein und isst Bio und gegen Geflüchtete hat man jetzt auch nicht unbedingt was, ne? Und so.
Und wer sitzt im Publikum für gewöhnlich, wenn du auftrittst?
Ja, das Publikum ist sehr bildungsbürgerlich, studentisch meistens, weiß, ja.
Und du hast, also diesem Publikum bringst du eigentlich Themen näher, die jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, ja, zur Lebensrealität dieses Publikums gehören, würde ich mal
richtig
sagen.
Ja. Also, fragen Sie mich nicht, wo ich herkomme, Herr Wachtmeister. Wo ich herkomme, gibt es kein Woher, nur mehr ein Wohin. Bei dem unzählige Träumen von weiten Wiesen, überborden vor Tulpen, aus ihren Kelchen man den Nektar in Strömen schlürfen kann, umtänzelt von kleinen Alpengeißlein. Und die meisten der Wachtmeister spielen am Ende toter Mann im Mittelmeer. Kennen Sie den schon?
Was sagt der Frontex-Grenzwächter an der Mittelmeerküste zum Afrikaner? Hä?
Nur über deine Leiche.
Also, Herr Tesfu.
Nun wissen Sie, Herr Wachtmeister, wenn das Leben selbst zum Witz degradiert wird, dann ist der Tod die Pointe. Ja, es ist ein Dilemma, ne? Also in so einem Kontext bist du halt, egal wie du es anstellst, bist du halt der Ausländer. Also du kannst, ne? Wenn du dann über Rassismus sprichst, was ich bisweilen tue, weil es eben Teil meiner Lebensrealität ist, so ist, natürlich schlägt sich das nieder, dann heißt es, ja gut, war ja erwartbar. Und wenn ich es nicht tue, dann heißt es, ach ja, toll. Finde ich gut, dass er jetzt nicht über Rassismus gesprochen hat. Weißt du? Also
man kann es eigentlich nur falsch machen.
Ja, im Prinzip ja. Eigentlich okay. Kannst du es nur falsch machen. So, und es ist auch absurd. Harry Kondabolu, ein amerikanischer Comedian, den kennst du vielleicht, von dem stammt der Satz, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich über Rassismus spreche, dann ist das so, als würde man einem Ertrinkenden vorwerfen, dass er mit den Armen rudert. So, also, und ich meine, ist jetzt nicht mein einziges Thema, aber halt auch. Und das dann einem Publikum näher zu bringen, das nichts damit zu tun hat, also nee, das ist die falsche Formulierung, das eine völlig andere Lebensrealität hat, ist schon eine Herausforderung.
Wie meisterst du diese Herausforderung? Also gehst du deine Texte anders an oder denkst du beim Schreiben schon, dass du diese Themen einem Publikum nahebringen wirst, was jetzt nicht vielleicht unbedingt jeden Tag damit so zu tun hat?
Also ich versuche, mich vor allem von Klischees fernzuhalten oder die zumindest zu brechen. Also wenn man zum Beispiel in einem POC-Kontext auftritt, ne, wo man vor allem Menschen of Color im Publikum hat, dann kann man ja einfach so Stichworte droppen und dann wissen alle, was gemeint ist, weil sie das alle kennen. Und
das hat auch alle und dann genau, alle, und
es hat dann auch wieder, es hat dann halt auch wieder was Affirmatives eigentlich. Aber so die Erfahrung, auch Rassismuserfahrung, ist, glaube ich, schon was sich herunterbrechen lässt auf eine rein menschliche Erfahrung, wenn man so sehr ins Partikulare geht. Also so, das ist ein Mittel, um das zu überwinden. Und ja, Ironie halt, ne? Bisschen als hipsterig verschrien, aber bin doch ein Freund der Satire immer noch. Und auch dem Publikum, das da hingeht, das möchte unterhalten werden. Ich glaube, dass Kunst immer Unterhaltung möchte. So, ob diese Unterhaltung jetzt eher intellektueller Natur ist oder emotionaler Natur oder ein politisches Nachdenken anstrebt, macht für mich am Ende des Tages keinen Unterschied. Es geht immer um Unterhaltung und darum, unterhalten zu werden. Also ich sträube mich dagegen, unter Unterhaltung nur lustige Dinge zu verstehen. Verstehst du? Es ist, glaube ich, auch ein relativ deutsches Phänomen, wo ja sogar zwischen Comedy und Kabarett unterschieden wird.
Also, stimmt.
Da wirst du ausgelacht in den USA zum Beispiel, wo es das überhaupt nicht gibt. Wo du natürlich als Comedian einen politischen Anspruch haben kannst. Oder natürlich auch ernste Themen ansprechen kannst.
Aber läuft man nicht Gefahr, wenn man gerade schwierige Themen, keine Ahnung, Rassismus, Kolonialismus zum Beispiel, wenn man die lustig verpackt, dass man sie im Endeffekt dann doch wieder nur konsumierbar herstellt für ein ganz bestimmtes Publikum?
Ich glaube, die Gefahr besteht immer, ganz unabhängig vom Publikum. Wenn du politische Themen verarbeitest, dann hast du ein konsumierbares Produkt, das du dem Publikum auftischst. Und ja, und dann ist die Frage, ob das Publikum sich dadurch herausgefordert fühlt. So, das wäre aus politischer Sicht zumindest wünschenswert. Oder ob es wirklich bei der reinen Affirmation bleibt. Ja, also wo man sich dann darüber freut, dass die Meinung, die man sowieso hat, dann auf der Bühne nochmal hört.
Gut, das ist natürlich auch wieder ein Problem, das man eigentlich immer hat. Diese Gefahr der Affirmation, dass man eigentlich nur das, also preaching to the converted, ne?
Ja.
In einem anderen Text von dir, den du auch vor einem Riesenpublikum performt hast, ich habe den aber auch live gesehen und ich fand den live nochmal auf einer anderen Art und Weise, glaube ich, stark als jetzt in diesem YouTube-Video, was vielleicht auch so ein bisschen an dem Format liegt.
Das ist auf dem Dockville, ne?
Genau, ja. Auf dem Dockville hast du das performt.
Also es ist eine Hommage an den Text. The Revolution will not be televised, aber heißt eigentlich, die Revolution wird nicht auf YouTube abonniert werden. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on stag. Du wirst nicht zu Hause bleiben können, Schwester. Du wirst nicht den Apple hochfahren können, um die Birne runterzufahren. Du wirst nicht kurz auf Pause klicken können, um beim Späti mal eben Bier zu holen. Denn Bruder, die Revolution wird nicht auf YouTube abonniert werden.
Die Revolution wird nicht auf YouTube abonniert werden. Die Revolution wird nicht 7 Tage lang in der Mediathek verfügbar sein, als Vierteiler, ohne Werbeunterbrechung. Die Revolution wird dir keine Aufnahmen von Frank Henkel und Olaf Scholz zeigen, wie sie ins Martinshorn blasen und mit Helmut Kohl, Akif Pirinci und Evan Hermann ausrücken, um in einem besetzten Haus in Friedrichshain vegane Shawarmas zu konfiszieren und heimlich herunterzuschlingen. Die Revolution wird nicht auf YouTube abonniert werden. Die Revolution wird nicht auf der Startseite angezeigt werden und weder Sami Slimani, Hans Sapai noch Jan Böhmermann werden sie retweeten. Die Revolution wird nicht auf YouTube abonniert, nicht auf Instagram geliked und auf Facebook nicht geteilt werden. Die Revolution ist kein Kommentarbereich, Freunde. Die Revolution wird live sein. Vielen Dank.
Der Text heißt, die Revolution wird nicht auf YouTube abonniert werden. Man kann ihn aber auf YouTube sich angucken.
Ja, kann man.
Bisschen widersprüchlich, oder?
Findest du?
Ja.
Finde ich nicht. Der Text selber ist ja nicht die Revolution. Naja, es ist ein Text über die Revolution, aber es wäre auch ein bisschen anmaßend zu glauben, dass man mit einem Gedicht die Revolution ausrufen kann. Also wäre ja schön, wenn, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht dran.
Aber zumindest hat es schon einen sehr unterstützenden Charakter, würde ich mal sagen, oder macht auch so ein bisschen vielleicht auf eine gewisse Lethargie aufmerksam. Ich meine, im Endeffekt, es wird ja jeder Generation vorgeworfen, dass sie nicht politisch sei und dass sie nicht kritisch sei. Und jetzt irgendwie in der Generation, in der wir uns jetzt befinden, gilt das ja vor allem, dass alle nur total unpolitisch vor Instagram hängen und irgendwie auf Tinder Menschen hin und her wegwischen. Und da trifft natürlich so ein Text wie deiner auch in gewisser Weise einen ganz bestimmten Nerv, oder?
Wobei es mir in dem Text gar nicht gegen das Internet geht. Also ich liebe das Internet. Naja, der Text ist auch eine Übersetzung des Originals und Fernsehen ist ein, ich sag mal, nicht unbedingt das zeitgemäßeste Medium. Also auch das, was wir als Fernsehserien bezeichnen, wird im Internet konsumiert.
Das stimmt wohl.
Zu einem großen Teil. Und was sowohl das Original von Gil Scott-Heron betrifft, wie auch meine Version, ist die Aussage, glaube ich, weil es immer schwierig ist, über die Aussage von Texten zu sprechen, das sollst du über die Pointe eines Witzes erklären, finde ich immer. Aber so, es geht eher darum, dass die Revolution nicht konsumiert wird, sondern eine Frage von Organisation ist, von Tätigwerden.
Also doch eigentlich ein Aufruf, ein bisschen.
Eine Klarstellung.
Und jetzt mal so in die Zukunft geblickt oder mal in die Glaskugel geguckt. Glaubst du, dass es irgendwann mal so sein wird, dass dieses Publikum, was vielleicht eher deine Erfahrung teilt, dass das irgendwann mal größer wird? Also dass deine Texte dann auch vielleicht ein anderes Publikum erreicht in erster Linie?
Also ist jetzt nicht abzusehen in der nächsten Zeit, dass sich das so entwickelt.
Auch nicht demografisch, meinst du?
Also rein demografisch wahrscheinlich schon. Also die Szene selber müsste, glaube ich, diverser werden. Es müssten Themen verhandelt werden, mehr Themen verhandelt werden, die interessant sind für die Menschen, die du ansprichst. Und da müsste wahrscheinlich die Workshop-Arbeit nochmal überdacht werden. So die Nachwuchsförderung, die es ja in der Szene durchaus gibt.
Wie ist die Nachwuchsförderung jetzt? Also
ja, es geht relativ gymnasial zu. Ich kenne eigentlich nur einen, der hauptsächlich an Hauptschulen arbeitet und mit vielen migrantischen Kids zu tun hat, Ken Yamamoto. Und sonst ist es mehr so ein bildungsbürgerliches Ding, wo man dann mit einem Deutsch-LK abhängt für 2 Tage und dann Texte produziert. So, also das ist jetzt so das Klischee. Aber ja, im Grunde ist es so.
Und du bist quasi ein Gegenstück zu diesem Klischee, wenn man so will.
Nee, überhaupt nicht, weil ich ja auch vor allem in solchen Kontexten Workshops gebe. Ja.
Tamir Tesfu, vielen, vielen Dank für deine
gerne,
Zeit
gerne.
Und für das Gespräch.
Danke auch.